Ja, Felix, vor knapp 3 Wochen haben wir das letzte Mal geskypt, haben über die aktuelle Situation in Georgien gesprochen. Du hast uns da ein paar Einblicke gegeben. Die Zahlen von Infektionen und auch Gestorbenen waren noch relativ gering im Vergleich zu anderen Ländern. Dennoch gab es aber auch in Georgien drastische Einschnitte ins öffentliche Leben. Geschäfte waren zu und dergleichen. Schulen waren geschlossen, noch vor den Schulen in Deutschland. Wie geht's dir denn jetzt innerhalb oder nach diesen 3 Wochen? Wie ist denn jetzt die derzeitige Situation?
Ja, danke. Ich würde fast sagen, dass meine Lage hier unverändert ist. An dem Tag, an dem wir damals das Interview geführt haben, da ist die allgemeine nächtliche Ausgangssperre in Kraft getreten und das hatte auf mich persönlich nicht so eine große Auswirkung, weil ich sowieso abends zu Hause war. Was soll man auch machen? Bars, Restaurants, Clubs und so weiter sind geschlossen. Es gab eigentlich keinen Grund, abends oder nachts draußen zu sein. Genau genommen sah das so aus, dass und bis einschließlich jetzt ist es so, dass man ab 21 Uhr bis 6 Uhr morgens nicht mehr auf der Straße sich aufhalten darf. Wer erwischt wird, muss umgerechnet ungefähr 830, 840 Euro zahlen, was ja für deutsche Verhältnisse und erst recht für georgische Verhältnisse extrem viel ist. Für Firmen, Geschäfte und so weiter, die dagegen verstoßen, sind die Strafen noch viel höher. Und das heißt nicht nur, dass man nicht einfach mehr rausgehen darf oder so, sondern das strahlt natürlich alles aus. Das heißt auch, dass die Geschäfte, die großen Supermärkte, vor allem die eigentlich bis um 10 offen haben, kleinere Supermärkte haben 24 Stunden offen, die müssen alle schließen. Das heißt, die Mitarbeiter dort aus den Geschäften, die müssen ja auch vor 21 Uhr zu Hause sein. Das heißt, die schließen nicht 21 Uhr, sondern die schließen vielleicht schon 19 Uhr oder 19.30 Uhr. Das sind Zeiten, die ist man in Georgien überhaupt nicht gewöhnt. Und da auch nicht so viele Menschen in diese Läden rein dürfen, kann es halt sein, dass man dann 6:30 zum Beispiel vor einem Supermarkt steht und kommt nicht mehr rein. Die Security, ja, Security, sagt dann, ja, Entschuldigung, Sie kommen nicht mehr rein, weil es sind noch so viele Leute drin und wir schließen sowieso in einer halben Stunde oder einer Stunde. Ich stand da manchmal schon umsonst vor den Läden und habe mir jetzt halt angewöhnt, ich muss halt, ja, 4:30, um 5 muss ich spätestens los, um noch einkaufen gehen zu können. Und in den Geschäften sind halt auch die Schutzmaßnahmen ziemlich ausgeprägt. Man bekommt Plasterhandschuhe, man bekommt Desinfektionsmittel. Genau. Und es wird darauf geachtet, dass man Abstand hält, 2 Meter. Nicht 1,50 Meter, wie woanders, sondern wirklich 2 Meter. Und das gilt aber auch für den gesamten öffentlichen Bereich. Eine andere Einschränkung war auch, die in Kraft getreten ist, dass in Autos darf der Beifahrersitz nicht mehr besetzt werden. Das gilt für Taxis, aber auch für private Autos. Da fragt man sich natürlich, ob das Sinn macht, wenn jetzt 2 Leute, die zusammen in einem Haushalt wohnen, zusammen mit dem Auto irgendwo hinfahren. Also zusammen in der Wohnung sich aufhalten ist okay, aber nebeneinander im Auto zu sitzen, das geht nicht. Nein, die zweite Person oder auch die dritte, die müssen dann auf der Rückbank Platz nehmen. Und das habe ich auch selber schon beobachtet, dass die Polizei dann die Autos, die benutzen ihre Lautsprecher immer ganz gerne, ein Autofahrer angezinkt hat, dass er anhalten soll, weil seine Frau auf dem Beifahrersitz saß. Die hat dann angehalten, die Frau ist ausgestiegen, hat sie auf den Rücksitz gesetzt und dann sind sie weitergefahren. Ja, ansonsten, was ist seitdem noch passiert? Der zwischenstädtische Verkehr in Georgien, der war sowieso schon eingestellt, das heißt keine Busse, keine Maschrutkas, diese Kleinbusse, keine Züge mehr, nur noch private Autos waren, mit privaten Autos war das Reisen möglich. Der innerstädtische Verkehr wurde dann auch komplett eingestellt, also keine Busse mehr, auch keine Maschrutkas, diese Kleinbusse und auch keine U-Bahn. All das, um die Bewegung der Leute möglichst einzuschränken. Es war auch nur noch, also möglich, sich mit Taxis oder mit privaten Autos fortzubewegen. Und seit einer Woche sind die 4 größten Städte, also die Hauptstadt Tbilisi, dann Batumi, Rustavi und Kutaisi, die 4 Städte, sind komplett abgeschlossen. Das heißt, unter Lockdown sozusagen. Man kommt nicht mehr rein und raus, es sei denn, man hat einen guten, triftigen Grund. An den Eingängen der Städte sind Checkpoints mit Polizei und Militär, die halt die Autos kontrollieren, absprühen. Die Insassen müssen da einen kurzen medizinischen Test über sich ergehen lassen, um halt überhaupt noch in die Städte rein oder rauszukommen. Und wie gesagt, das geht nur mit einer besonderen Genehmigung. Zum Beispiel, man lebt außerhalb, hat aber einen Job noch in der Stadt und muss deswegen reisen, hat eine Bestätigung vom Arbeitgeber. Das sind dann noch Ausnahmen, zu denen man die Städte verlassen und wieder betreten konnte.
Das klingt ja auf jeden Fall nach teilweise sehr drastischen Maßnahmen und ich würde sagen strengere Maßnahmen als in Deutschland. Das ist ja hier in Deutschland immer noch mal von Bundesland zu Bundesland ein bisschen anders geregelt, aber wirkt sich das denn auch auf die Zahl der Infizierten aus? Also kann man da auch einen, wie man so schön sagt, positiven Trend abzeichnen?
Ja, also da hat sich auch nicht viel geändert. Die Zahlen, die steigen langsam, langsam. Aktuell gibt es 400 bestätigte Fälle insgesamt. Als wir vor 3 Wochen gesprochen haben, da hatte ich, glaube ich, gesagt, dass also die Zahl der aktiven Fälle, das waren knapp 90. Jetzt sind es ein bisschen mehr als 300. 95 Leute haben sich erholt und sind genesen. Und seitdem gibt es aber seit diesen 3 Wochen, also der Anstieg von 90 auf 300 in 3 Wochen ist jetzt nicht extrem, das geht eigentlich alles. Seitdem gibt es insgesamt 4 Todesfälle, das ist alles überschaubar. Und diese 4 Todesfälle, das waren auch alles ältere Menschen, teilweise über 80 mit Vorerkrankungen. Das sind alles Fälle, wo man sagt, ja gut, das ist kein Grund zur Panik. Die Maßnahmen, die sind streng und strikt, aber das scheint alles zu greifen soweit. Ein Problem ist nur, das hatte ich letztes Mal auch schon angesprochen, die georgisch-orthodoxe Kirche. Vor einer Woche war, also das georgische Osterfest hat eine Woche später stattgefunden, jetzt am Sonntag. Und vor einer Woche an dem Palmsonntag, da waren schon viele Gläubige in der Kirche gewesen. Und das hat dann natürlich halt wieder die Sorge hervorgerufen, dass das sich Ostern dann halt ähnlich wiederholt. Das Problem ist, dass die Kirche mehr oder weniger von diesen ganzen oder sich über diese ganzen Beschränkungen hinwegsetzt. Es gibt ein Beispiel für einen Mann, einen Floristen, einen alten Mann, 73 Jahre, der hatte am letzten, also am vorvergangenen Sonntag, am Palmsonntag hier Tulpen verkauft. Er hat natürlich auch kein Einkommen mehr. Die Märkte wurden geschlossen, er kann seine Blumen nicht mehr verkaufen. Also hat er sich an dem Palmsonntag vor eine Kirche gestellt und hat dort Blumen verkauft. Und nachdem er 7 Tulpen verkauft hatte, wurde er von der Polizei auch gestoppt und mit 3000 Lari Strafe belegt, was halt auch ungefähr 900 Euro sind. Und das hat in den sozialen Netzwerken die Runde gemacht. Also ist natürlich klar, dass der Mann diese 3000 Lari in keinem Fall bezahlen kann. Es wurde dann eine Crowdfunding-Aktion gestartet und da kam innerhalb kürzester Zeit 5000 Lari zusammen. Also in dem Fall hat der Mann natürlich Glück gehabt, hat sogar noch ein bisschen was übrig. Genau, aber das nur als Beispiel, wie streng das hier eigentlich auch alles durchgezogen wird oder wie darauf geachtet wird, dass die Regeln eingehalten werden.
Aber du sagtest gerade, dass die orthodoxe Kirche daran festhalten wollte, das Osterfest so durchzuführen und zelebrieren, wie es quasi in Anführungsstrichen normalen Umständen auch gewesen wäre. Haben Sie das denn tatsächlich so gemacht und gab es da irgendwelche, falls ja, Proteste oder keine Ahnung, staatliches Eingreifen?
Ja, also es ist tatsächlich so passiert, wie sich die Kirche das gewünscht hat. Und zwar, es gab natürlich die Regierung, die hat alle Leute aufgerufen, zu Hause zu bleiben und sie hat auch die Kirche aufgerufen, in diesem Jahr bitte, bitte diese Messen nicht stattfinden zu lassen, dass die per Livestream vielleicht veranstaltet werden, dass die Leute zu Hause beten können. Man verschiebt es, was auch immer. Die Kirche hat sich darauf nicht eingelassen. Dazu kommt auch, dass hier In der orthodoxen Kirche wird bei der Heiligen Kommunion ein Löffel verwendet, den alle Gläubigen miteinander teilen, um den Wein, das hatte ich das letzte Mal, glaube ich, auch erzählt, um den Wein so miteinander zu teilen. Da hat die Regierung auch darum gebeten, dass doch wenigstens bitte Plastilöffel verwendet werden, aber da hat sich die Kirche auch nicht drauf eingelassen. Der Punkt ist, sie sind sehr, sehr konservativ, sie bestehen sehr auf den Ritualen, da kann nichts geändert werden. Also das kann man in keinem Fall vergleichen mit der Kirche in Deutschland, wo ich weiß, dass viele Gottesdienste per Livestream zum Beispiel stattgefunden haben. Aber nein, das geht hier nicht. Die Regierung, die hat da hart verhandelt und saß bis vor einer Woche gab es Verhandlungen mit Kirchenvertretern, aber da führte überhaupt kein Weg rein und am Ende musste man dann einfach sagen, gut, es ist gestattet, die Gottesdienste können so stattfinden. Und das ist natürlich eine totale Kapitulation des Rechtsstaates vor der Kirche. Man muss halt auch verstehen, dass die Kirche ja einen sehr, sehr großen Einfluss hat auf die Gesellschaft. Sie ist Umfragen zufolge, auch wenn der Wert ein bisschen gesunken ist in den letzten Jahren, aber Umfragen zufolge ist sie immer noch die Institution in Georgien, der die Menschen am meisten vertrauen, also Vorregierung, Opposition, Polizei, Feuerwehr, die Kirche genießt das meiste Vertrauen. Das heißt, man kommt an der Kirche als politischer Akteur nicht vorbei und ohne den Segen der Kirche, beziehungsweise wenn man sich in offenem Krieg mit der Kirche befinden würde, kann man keine Wahlen gewinnen. Und im Oktober 2020, also in einigen Monaten, finden hier Parlamentswahlen statt und da braucht man natürlich auch den Rückhalt der Kirche. Deswegen ist die komplett eingeknickt. Die Regierung hat aber andere Maßnahmen ergriffen und hat versucht, das einzudämmen, dass die Leute wirklich in die Kirchen gehen. Und so ist zum Beispiel seit Donnerstag, dem georgischen Grünen Donnerstag, wurde angekündigt, dass es ab Freitag, den Karfreitag, wenige Stunden vorher praktisch, ab 12 Uhr mittags ein Fahrverbot gibt für private Autos und Taxis. Versorgungsfahrten für Geschäfte und Supermärkte, die durften weiterhin noch stattfinden, aber an sich keine privaten Autos waren mehr erlaubt. Und damit wurde darauf gehofft, dass die Leute einfach zu faul sind, um in die Kirche zu laufen. Große Osterbesuche bei der Verwandtschaft auf dem Dorf wären sowieso nicht möglich gewesen, weil, wie gesagt, die Städte sind sowieso abgeschlossen, die größeren, man darf nicht mehr raus. Ja, aber da zeigt sich dann auch wieder, wie schwach die Regierung gegenüber der Kirche ist, weil private Fahrten für Priester und andere Kirchenangehörige waren weiterhin erlaubt. Also der Pfarrer, der Priester darf ganz normal mit seinem Auto durch die Stadt fahren, wie er will, hätte vielleicht sogar noch Gläubige zu Hause abholen können und ja, in die Kirche bringen können. So, und diese Zweischneidigkeit, das ärgert die Leute natürlich auch. Der Vorteil bei dem Ganzen war, es war wirklich mal schön, Tbilisi so gut wie fast ohne Autos zu sehen. Einige waren natürlich doch noch unterwegs. Aber ansonsten extrem viele Motorräder, weil dieses Verbot nicht für Motorräder gab. Also wurde das genutzt und die Leute sind dann schön auf der Rustaveli Avenue, der Hauptmagistrale, hoch und runter geknattert. Und ich muss sagen, ich habe am vergangenen Samstag so viele Fahrräder gesehen hier in der Stadt wie im ganzen letzten Jahr nicht. Also das ist echt unglaublich gewesen. Das war ein schöner Effekt. Im Osten der Stadt, in den Randbezirken, da wurden auch Leute auf Pferden gesichtet und gefilmt, die ja so zum Einkaufen geritten sind. Die Stadt hat sich auf alle Fälle in den Tagen kurzzeitig sehr verändert. Aber dann zeigt sich aber auch wieder, dass die ja, wie sage ich das? Die Mentalität eine total andere ist. Zum Beispiel haben sich da auch Berichte gehäuft und Beschwerden von Fahrradfahrern, die sich darüber beschwerten, dass die Polizei sie angehalten hat, weil sie mit ihren Fahrrädern auf der Straße fuhren oder zu schnell seien, weil die Straße ist ja für die Autos da und nicht für Fahrräder, ist ja klar. Und da sieht man wieder so, das Fahrrad wird hier ganz häufig einfach noch als Sportgerät oder als Spielzeug oder so wahrgenommen, dass man dann mal in den Park schieben kann, um dann mal da ein bisschen Fahrrad zu fahren, aber nicht als normales Transportmittel, wie das in anderen Ländern ist. Und ist natürlich verrückt. Also ich glaube, ich müsste laut lachen, wenn mich die Polizei anhalten würde auf der Straße und sagen, bitte fahren Sie auf den Bürgersteig, das geht so nicht. Weil das kenne ich aus Deutschland natürlich genau andersherum.
Felix, du hast eben gerade gesagt, diese Zweischneidigkeit oder dieses zweierlei Maß, wonach irgendwie so Vergehen auch geahndet werden. Du hast das Beispiel mit dem Tulpenverkäufer gebracht, der ja wirklich exorbitant viel bezahlen musste. Im Gegenzug schafft es die Regierung nicht, in Verhandlungen ihre Position durchzukriegen mit der Kirche. Wie äußert sich denn so dieser Unmut in der Bevölkerung diesbezüglich?
Ja, demonstrieren oder sowas, das kann man natürlich nicht. Bis jetzt beschränkt sich das auf die sozialen Medien. Viele machen sich lustig darüber. Es gibt irgendwelche witzigen Videos, dass drei Leute, vier Freunde in einem Park stehen und trinken und sich unterhalten. Und da nähert sich schon ein Polizeibeamter, zückt schon seinen Block, um Strafzettel zu schreiben und Strafen auszuteilen. Aber in dem Moment zücken die alle Kreuze, Gesangsbücher, fangen an zu beten. Und der Polizist dreht sich um und geht weg. So, ich meine, das ist ein blödes, witziges Video, aber das zeigt halt, dass das auf alle Fälle definitiv wahrgenommen wird. Dass es hier eigentlich sich um eine Ungerechtigkeit handelt. Bislang ist es dabei geblieben, aber wenn das lange so weitergeht und die Einschränkungen noch fortgesetzt werden, dann wird sich das eigentlich auch ändern. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Zum Beispiel dieses Autofahrverbot, was ich eben angesprochen habe, was über die Osterfeiertage galt. Das sollte eigentlich bis zum 21. April gelten. Das wurde nun aber verlängert. Ja, wie lange, weiß man erstmal nicht. Erstmal einen Tag, aber vielleicht noch länger. Das hat man sich von der Regierungsseite noch offen gehalten. Also ich war von vornherein skeptisch, dass das wirklich nur über die Osterfeiertage ist. Ich hoffe einfach nur, dass das dann wieder aufgehoben wird, weil das halt die Mobilität von allen extrem einschränkt. Ganz kurz noch zur Kirche. Bei der Kirche, die verstößt ja gegen das Versammlungsverbot zum Beispiel. Nicht mehr als drei Menschen dürfen sich versammeln. Wenn sich nun Hunderte oder Tausende, je nachdem wie groß die Kirche ist, in einer Kirche drängen, dann wird natürlich dagegen verstoßen. So, das wird ignoriert und die Ausgangssperre, die georgische Osternacht, also in der Kirche, das ist wirklich eine gesamte Nacht, nicht so wie woanders, wo man halt mal maximal 2 Stunden oder so in der Kirche steht, sondern nein, das geht wirklich die ganze Zeit. Die Leute kommen und gehen normalerweise auch und bleiben selten wirklich, also wirklich die ganz krassen, die bleiben natürlich bis zum Schluss, aber viele Leute gehen halt auch zwischendrin so. Und damit die Gläubigen dann nicht in Konflikt mit dieser Ausgangssperre kommen, haben die Priester dann aufgerufen, hey Leute, kommt doch einfach schon um 8 in die Kirche, bevor 21 Uhr die Ausgangssperre in Kraft tritt. Und dann bleibt ihr eben bis 6 Uhr morgens halt die gesamte Messe in der Kirche und danach geht ihr wieder raus. So. Total verrückt, wenn man sich das vorstellt. Das haben einige so gemacht und klar, es gibt einen Sicherheitsabstand auch in der Kirche, wurde angekündigt, es wurden Masken verteilt und nun rückblickend wurde gesagt, dass weniger, viel, viel weniger Leute als sonst an den Ostermessen teilgenommen haben. Das ist natürlich gut, aber trotzdem, die haben alle einen gemeinsamen Löffel abgeleckt und wie hoch die Wahrscheinlichkeit da ist, kann man sich ja ausrechnen. Das Traurige und das Schlimme ist eigentlich noch, dass die Gesundheitsministerin, ich betone die Gesundheitsministerin, in der vergangenen Woche kurz vor Ostern nochmal öffentlich sich geäußert hat in einer Pressekonferenz, als sie darauf angesprochen wurde, was denn mit dem Löffel ist, warum die Regierung das erlaubt. Und sie hat tatsächlich gesagt, es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis, dass das Teilen eines Löffels Viren übertragen kann. Und damit hat sie sich natürlich zum Gespött gemacht. Ich vermute, dass sie mehr oder weniger gezwungen war, diese Äußerung zu tätigen, um einfach die Regierungslinie zu bestätigen, um nicht zu sagen, ja, natürlich ist das totaler Käse, natürlich ist das Risiko hoch, aber wir als Regierung erlauben es euch trotzdem. Ich glaube, das war einfach nochmal so eine Art Zugeständnis Richtung Kirche und auch zur Rechtfertigung der Regierungslinie, dass diese Besuche in den Kirchen erlaubt wurden über Ostern. Diese ganzen Maßnahmen aber torpedieren aber ja total alle Bemühungen, die die Regierung sonst unternommen hat in den letzten Monaten schon. Dieses Löffel ablecken, das Kreuze und Ikonen küssen, das wird sich dann halt in den nächsten Ja, ein, zwei Wochen zeigen.
Insofern die Leute quasi Symptome zeigen, beziehungsweise auch sich testen lassen. Ich weiß ja gar nicht, wie das jetzt in Georgien derzeit so ist. Also wenn die Leute in die Kirche gehen, in dem festen Glauben, dass das Ablecken des Löffels nicht dazu führt, dass sie sich in irgendeiner Form anstecken können und sie dann halt nach Hause gehen und eine Woche später Fieber bekommen, frage ich mich dann auch, inwiefern sie dann halt irgendwo hingehen und sich testen lassen oder gar behandeln lassen. Ich weiß es ja gar nicht, wie da auch die Situation gerade aussieht bezüglich der Tests.
Ja, also es wird nicht groß und breit angelegt getestet, aber wer in irgendeiner Weise das Bedürfnis hat oder sich schlecht fühlt und so weiter, der wird auf alle Fälle getestet, ja. Ich habe den Eindruck, die Georgier, die gehen sehr gerne zum Arzt und sind bei solchen Gesundheitssachen immer sehr übervorsichtig. Wer sich schlecht fühlt, der wird sich auf alle Fälle testen lassen und der wird das auf alle Fälle auch in den Zusammenhang bringen. Und es geht ja nicht nur um die Leute, die selber bei den Messen waren und teilgenommen haben, sondern auch die, an die, die sie dann in den nächsten ein, zwei Wochen halt noch getroffen haben und wo sie das weiter verbreitet haben, die würden auf alle Fälle reagieren. Es gibt hier den Präsidenten, den Chef des Centers of Disease Control, also des ja, wie sagt man, Infektionskontrollzentrums, Amiran Gamrelidze, den würde ich als den georgischen Drosten bezeichnen. Der ist in den Medien sehr präsent, hat sich zu so einem ja, Held entwickelt. Er berät die Regierung, er ist ständig im Fernsehen auch. Und seine Empfehlung wird komplett gefolgt seit Anfang an. Und dieser Mann, der hat auch sehr strenge Regeln empfohlen von Beginn an. Wie gesagt, die Schulen sind schon seit Anfang März geschlossen. Das war zum Beispiel eine seiner Empfehlungen. Und der hat letzte Woche gesagt, wenn wir uns alle nicht zusammenreißen hier, wenn wir die Kontakte nicht minimieren und nicht aufpassen, dann werden wir hier bald Verhältnisse haben wie in Italien. Bam. So. Und das ist natürlich eingeschlagen. Die Leute, die wissen, was in Italien passiert ist. Und er hat natürlich versucht, die Leute in Angst zu versetzen. Vor dem Osterfest fand ich das auf alle Fälle okay. Generell ist es natürlich sehr fragwürdig, weil man sieht es halt auch teilweise, dass die Leute ziemlich dumm und panisch reagieren und viele Sachen einfach ein bisschen übertreiben hier.
Vielleicht können wir noch mal ganz kurz einen Blick in die Zukunft wagen. Zumindest hier in Deutschland und in Thüringen sollen zum Beispiel ab 4. Mai die Schulen wieder schrittweise geöffnet werden. Und man möchte so ganz langsam wieder sozusagen das öffentliche Leben ankurbeln. Mittlerweile können auch wieder Geschäfte unter bestimmten Maßnahmen geöffnet werden und so weiter und so fort. Wie sieht das denn da jetzt in Georgien aus? Gibt es da schon irgendwelche Pläne oder schaut man da eher so Tage, also wochenweise, um Entscheidungen zu treffen?
Entsprechende Pläne gibt es noch nicht, überhaupt nicht. Im Gegenteil, es wird wahrscheinlich noch krasser werden hier. Der Ausnahmezustand wurde jetzt bis zum 10. Mai verlängert. Das kam nicht weiter überraschend. Was aber überraschend kam, das war in der vergangenen Woche die Ankündigung, wenn die Infektionszahlen 2000 erreichen. Ich meine, gut, jetzt ist man bei 300, das geht ja noch. Aber wie gesagt, wer weiß, was für Folgen diese Osternacht haben wird. Da, ja, wenn halt Hunderte, Tausende im ganzen Land sich vielleicht unter Umständen da infiziert haben, dann ist die Zahl 2000 ziemlich schnell erreicht. So, wenn diese Zahl erreicht wird, dann gibt es noch krassere Beschränkungen, Ausgangsbeschränkungen. Das heißt, es wurde jetzt eine neue App eingeführt seit vergangenem Donnerstag, wo man sieht, mit wem man Kontakt hat. Man, ja, ich sehe das Ganze natürlich kritisch, einige andere auch, weil natürlich da ein komplettes Bewegungsprofil angelegt wird. Die meisten sehen das hier nicht so kritisch. Jedenfalls, wenn die Zahl 2000 erreicht, dann muss man diese App nutzen, um Erlaubnis zu beten, das Haus zu verlassen. Und das auch nur in sehr begründeten Fällen, zum Beispiel einkaufen. Wenn das genehmigt wird, dann darf man 2 Stunden rausgehen. Apothekengang 1 Stunde, mit dem Hund Gassi gehen oder spazieren gehen 20 Minuten. So. Und 20 Minuten spazieren gehen, das ist natürlich ein Witz. Also für mich persönlich sind das immer noch so die Highlights des Tages. Ich habe keinen großen Grund mehr rauszugehen. Meine ganze Arbeit findet hier im Homeoffice statt. Ich gehe raus, um einkaufen zu gehen oder eben ja, um zu spazieren. Und dann möchte ich nicht 20 Minuten mal kurz hin und her laufen, sondern dann setze ich mich halt gerne mit Kaffee und Buch irgendwo auf den Berg hier, auf dem Tazminda, der hier bei mir direkt vor der Haustür beginnt. Und da reichen 20 Minuten natürlich nicht. Und ja, außerdem, um Erlaubnis zu fragen, kurz spazieren zu gehen, das sind halt so Sachen, die kennt man nicht, gell?
Zumal ich noch mal kurz nachfragen muss, du sagtest, diese App, die muss man dann auch aktivieren und besitzen.
Ja, dadurch, über diese App bekommt man dann praktisch eine Erlaubnis.
Ich frage mich tatsächlich, wie das praktisch umzusetzen ist. Also also wer beantwortet auf welcher Grundlage und erteilt per SMS irgendwelche Genehmigungen? Was ist mit den Leuten, die kein Smartphone haben und raus wollen? Also ich sehe da in der praktischen Umsetzung irgendwie ein paar Probleme. Jetzt mal von Datenschutz abgesehen.
Ja, vom Datenschutz abgesehen, das stimmt genau, aber das spielt ja generell nicht so eine große Rolle. Ja, ich weiß es nicht. Ich kann mir echt auch noch nicht so richtig vorstellen, wie das funktionieren soll. Ich meine, man könnte ja auch einfach sagen, gut, ich beantrage einen 20-minütigen Spaziergang, gehe mal kurz um die Ecke, bring das Handy wieder nach Hause und gehe dann ohne Handy nochmal los oder sowas. Also ich weiß es nicht, wie das genau funktioniert. Aber das wäre dann vielleicht auch Anlass für ein anderes Interview nochmal, falls es wirklich eingeführt wird. Ich hoffe es wirklich noch nicht. Also ich hoffe echt, dass sich die Zahlen hier nicht so drastisch erhöhen und dass es auch möglichst bald in irgendeiner Weise doch wieder zurück zu einer Normalität kommen kann, weil anders als in Deutschland hat das halt viel, viel stärkere wirtschaftliche Folgen. Vor allem für die ganzen Privatleute, so. Das hatte ich letztes Mal ja auch schon angesprochen, vor allem, dass der Tourismussektor sehr stark betroffen ist. Viele Leute haben Kredite aufgenommen, die nicht zurückgezahlt werden können. Geschäfte haben zu, Restaurants etc. Der ganze Servicesektor. Die Regierung, die bemüht sich aber auch, das muss man ehrlich sagen, die bemüht sich auch was zu machen. Es gibt Zuschüsse für Selbstständige, die aber ja 150 Lari pro Monat, so 50 Euro, ein bisschen weniger, sind selbst für georgische Verhältnisse nicht genug. Was gut ist, ist zum Beispiel, dass auch Nebenkosten übernommen werden. Also halt Strom, Gas, Wasser, solche Sachen. Straßenreinigung, das muss nicht gezahlt werden. Und das halt alles, um die privaten Haushalte zu entlasten.
Felix, du hast jetzt gerade erzählt, wie versucht wird, private Mieter irgendwie zu entlasten und wie es für Selbstständige ist. Du arbeitest an einer privaten Schule als Lehrer. Wie sieht es denn da aus bei dir persönlich?
Ja, ich habe Anfang des Monats, nachdem mein Gehalt eingegangen war, einen Anruf von meiner Direktorin bekommen, die sich natürlich erstmal nach meiner Gesundheit erkundigte, um dann zu sagen, es kann sein, dass sie mir für den nächsten Monat das Gehalt nicht oder nur teilweise oder zahlen kann. Sie weiß es noch nicht da, weil da es eine Privatschule ist, die vom ja, Schulgeld der Eltern praktisch sich am Leben erhält, die Eltern aber auch jetzt viele finanzielle Schwierigkeiten haben, weiß sie einfach nicht, ob es möglich ist, dass sie im kommenden Monat das Gehalt normal zahlen kann. Vielleicht nur die Hälfte. Mal schauen. Das ist alles noch ein bisschen ungewiss. Ich hoffe natürlich, dass sich die Lage in irgendeiner Weise deswegen auch entspannt, weil durch diesen Online-Unterricht habe ich auf alle Fälle definitiv viel mehr Arbeit als sonst. Es sind komische Zeiten hier, Sachen, die ich sonst nie gesagt oder gedacht hätte, muss ich jetzt einfach sagen, sowas wie: Ich muss mich beeilen, um vor der Ausgangssperre zu Hause zu sein. Das kennt man so eigentlich gar nicht. Oder ich bin vernünftiger als ein Priester. Hätte ich früher auch niemals gesagt oder gedacht, aber jetzt kann ich das auf alle Fälle voller Überzeugung sagen.